Herr Bayreuther, zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung. Solange die Technik noch nicht steht, also das Suvanem-Projekt wurde von einer unserer Mitarbeiterinnen gemacht, nicht von mir. Das denke ich, das ist sonst einfach ungerecht. Das hat Frau Stechel gemacht und innerhalb der Arbeitsgruppe unserer Neuropsychologen, die sehr aktiv sind. Und ich denke, die Technik steht. Ich will es nur noch schnell sagen, vielleicht dann brauche ich das nicht am Schluss zu machen. Auch Frau Stechel hat mit mir zusammen dieses Buch mit dem, also Demenz mit dem Vergessen Leben auch geschrieben. Jetzt zu meinem Beitrag. Herr Kruse hat mich gebeten, über Perspektiven zu sprechen und hat mir aber gleich noch heute Morgen sehr warnend gesagt, nur 17,5 Minuten. Also, wir müssen uns ranhalten. Ich will versuchen, aus den einzelnen Bereichen Prävention, Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation und Pflege immer mal so ein einzelnes Puzzleteil herausnehmen, denn in 17,5 Minuten kann man nicht allzu viel schaffen. Wenn ich zu diesem Thema versuche, etwas zur Prävention zu sagen, dann denke ich, müssen wir zunächst mal an den Ausbau von Versorgungssystemen insgesamt für unsere ältere und immer größer werdende Bevölkerungsgruppe denken. Und das heißt ganz klar Qualifizierung des Personals. Ich nenne das immer Geriatrisierung. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Krankenschwesternausbildung geriatrisiert wird. Das ist noch nicht der Fall. Das ist gerade mal in ein paar Modellprojekten derzeit der Fall. Dann müssen wir endlich die Tabuthemen über Bord schmeißen, die da heißen Demenz, Inkontinenz, Stürze, Hören, Sehen, Zähne und so weiter. Das sind im täglichen Leben eines Mediziners Tabuthemen. Und das muss einfach weg. Dann die wohnortnahe Möglichkeit, Pflegestützpunkte, da sage ich gleich noch was zu. Das ist jetzt beschlossene Sache und ich denke, wir alle müssen da mit tun, dass da mit den Möglichkeiten und mit dem vorhandenen Gesetz jetzt das Beste daraus wird. Dann müssen wir natürlich auch für diese älteren Patienten daran denken, dass wir ganz bestimmte Interventionen machen können. Das ist nicht sehr schwierig, aber das kostet immer ein paar Ressourcen. Und das kostet auch Ressourcen, Verordnung des Hausarztes, der zum Beispiel diese Patienten versorgt. Muskelkraft, Gleichgewicht, Medikamente, Hüftprotektoren und so weiter. Sie kennen den ganzen Rechtsstreit mit den Hüftprotektoren. Ich finde das skandalös. Dann das häusliche Umfeld. Auch da Einsatz moderner Techniken, da sage ich noch gleich was zu. Dann ein beliebtes Thema von mir, der präventive Hausbesuch. In der Schweiz wird das gemacht. Es gehen examinierte und hierfür extra geschulte Krankenschwestern nach Hause, machen einen Hausbesuch bei älteren Personen. Sie schauen sich den kognitiven Status an, die soziale Struktur. Sie schauen nach den Medikamenten, ob die wirklich genommen werden. Sie glauben nicht, da gibt es abenteuerliche Berichte, was da alles mit den Medikamenten zu Hause los ist. Machen Blutdruckkontrollen, gucken zum Ernährungszustand und so weiter und so weiter. All das könnte man sehr gut machen unter der Überschrift Prävention. Im Land Berlin haben wir in jedem Bezirk sogenannte Beratungsstellen rund ums Alter. Zum Glück haben wir das und Sie müssen nicht lesen, was alles auf dieser linken Seite hier steht. Das ist ja ein bisschen wie fotografierte Zeitung. Ich will Ihnen einfach damit nur sagen, wir beraten hier ältere Menschen oder Angehörige von ihnen und ganz, ganz häufig steht das Thema Demenz im Vordergrund, steht das Thema Pflegeversicherung, Recht im Vordergrund. Das sind die am meisten gefragtesten Themen. Und wir könnten natürlich sehr gut diese Beratungsstellen nehmen und mit einer vertraglichen Verbindung sozusagen die Pflegekassen da sozusagen andocken und dann einen Pflegestützpunkt daraus machen. Und in vielen anderen Bundesländern gibt es so etwas Ähnliches. Wir beraten jedenfalls mehrere tausend Klienten und Angehörigen pro Jahr. Das Ganze ist zu 60% vom Senat finanziert, die anderen 40% muss ich mir immer dazu holen mit Stiftungen und Geld hier und Geld da. Ich denke, das kennt jeder von Ihnen. Aber ich sehe das auch als eine gute Möglichkeit an, gerade für die Dementen und deren Angehörigen mit ihren Problemen sich hier rundum ganzheitlich beraten zu lassen. Wenn wir das Thema Behandlung sozusagen aufrufen, ich kann wirklich nicht in den wenigen Minuten darüber was sagen, will ich nur sagen, dazu gehört natürlich auch immer die Diagnostik. Erst muss ich diagnostizieren, bevor ich behandeln kann. Und Alter heißt nicht automatisch Demenz. Das erleben wir immer wieder. Der alte Mensch mit der Verdachtsdiagnose Demenz oder eine Abklärung in diese Richtung, der hat ein Recht auf vernünftige Diagnostik. Der hat ein Recht auf eine Bildgebung. Das geht nicht, dass diese älteren Menschen in ein Pflegeheim kommen, diese Diagnose haben und keine vernünftige Diagnostik bekommen haben. Das geht nicht. Das ist aber in unserem Lande so. Das Gesetz sagt, dass pflegebedürftige Kinder, wenn sie denn begutachtet werden bezüglich ihrer Pflegebedürftigkeit, von Kinderärzten gesehen müssen und begutachtet werden müssen. Pflegebedürftige alte Menschen werden nicht von Geriatern beurteilt, werden nicht von Ärzten, die qualifiziert sind, eine Zusatzausbildung für Altersmedizin haben, begutachtet. Und vielleicht nochmal auch an dieser Stelle, eben klang das ja auch etwas an, ich würde sagen, wir sollten uns erstmal darauf einigen, dass Demenz so etwas wie ein Sammelbegriff ist. Wir haben ein weiteres riesengroßes Problem. Die Diagnose wird immer zu spät gestellt. Wir haben hier einen Zeitraum von möglicherweise 10, 20 Jahren, wo es schon um kognitive Leistungsdefizite geht. Aber Sie wissen, jeder vergisst mal gerne etwas. Und die therapeutische Intervention ist hier am Ende viel zu spät. Und ich denke, an diesem Thema müssen wir etwas machen. Und da sind natürlich ganz stark wir Ärzte auch gefragt. Der typische Alzheimer-Patient kommt nicht aus eigenem Antrieb. Er klagt nicht über Vergesslichkeit. Er ist eher unauffällig, ausschweifend, ausweichend. Er wirkt zunächst mal normal, was wir die gute Fassade nennen. Er ist gesund, ohne schwere große Risikofaktoren. Er hat vielleicht ein paar Risikofaktoren, die zum guten Ton gehören, wie der hohe Blutdruck, das hohe Cholesterin und so weiter. Er ist ohne Nachhaken zunächst auch gar nicht zu fassen. Sie kennen alle Patienten, ältere Patienten, die vielleicht ein wenig auffallen dadurch, dass sie sich sozial nicht mehr so beteiligen, dass sie sich zurückziehen. Wir selbst haben festgestellt in der Berliner Altersstudie, dass bei denjenigen, wo wir eine demenzielle Erkrankung diagnostiziert haben, dass wir eine Überlappung gehabt haben zu 30% mit der Depression. Auch das ist natürlich nicht verwunderlich. Dann haben manche Patienten besondere Erregungszustände, werden aggressiv und so geht das hier alles weiter. Diese ganzen Nebensymptome sind etwas ganz Wichtiges und sie sind auch schwer zu handeln für die Angehörigen, für uns als medizinisches Fachpersonal und wir müssen das sehr, sehr gut im Visier haben. Aber das ist eben alles nicht so einfach messbar wie ein Blutdruck oder wie ein Blutzucker. Viel schwieriger. Es gibt Leitlinien für die Diagnostik. Ganz einfach, man muss es nur machen. Und genauso gibt es Leitlinien für die Therapie. Ich möchte nicht, dass wir hier im Einzelnen durchgehen. Ich halte Ihnen ja keinen medizinischen Vortrag. Ich will einfach nur, dass Sie wissen, es gibt Leitlinien für Diagnostik und es gibt Leitlinien für die Therapie. Was man nur tun muss, man muss sie halt nur anwenden. Und hier sind die wunderbar publiziert und für jedermann und Frau verständlich. Und auch für seltenere Formen der Demenzerkrankung wie Lewy-Body-Demenz und so weiter, alles ist hier berücksichtigt. Hier sehen Sie nochmal den Teil 2. Man geht ganz genau auch ein auf Patienten, die depressive oder andere Symptome haben. All das ist hier berücksichtigt und genau beschrieben. Wenn man das jedenfalls nur machen würde, was dort beschrieben ist. Aber die medikamentöse Therapie ist natürlich nicht das Einzige. Gerade bei dieser Erkrankung müssen wir eine ganzheitliche Therapie fordern. Und da gibt es zum Beispiel auch psychologisch orientierte Ansätze. Wenn hier steht Gedächtnistraining, fassen Sie das bitte nicht so auf wie ein Muskeltraining. Also so simpel ist die Geschichte natürlich nicht. Dann gibt es das ROT, also das Realitäts- und Orientierungstherapie, dann die Validation, die Selbsterhaltungstherapie und auch die Erinnerungstherapie. Wir haben bei uns ein sehr interessantes Projekt, was jetzt abgeschlossen ist, das heißt FRANZ, Franz steht für Fraktur und Demenz. Sie wissen, viele ältere Patienten stürzen, bekommen eine neue Hüfte, was überhaupt kein Problem heutzutage ist. Die Probleme fangen eigentlich erst postoperativ an, wenn die Patienten, wie manchmal die Chirurgen sagen, durch den Wind sind oder ein Durchgangssyndrom haben und dann die ganze chirurgische Station durcheinander bringen. Dann fangen erst die Probleme an. Und wenn man so einem Patienten dann noch sagt, ja, er darf nur 20 Kilogramm auf dem rechten Bein belasten, dann können Sie sich natürlich vorstellen, das haut hinten und vorne hin. Und für diese Patienten haben wir ein spezielles Projekt von der Bosch-Stiftung gefördert gemacht und haben hier eine ganz spezielle Erinnerungstherapie entwickelt. Und das haben wir mit zwei Gruppen gemacht, die eine mit der konventionellen Therapie und die eine mit dieser speziellen Therapie. Und wir sind gerade in der Auswertung dieser ersten Daten. Und ich kann Ihnen sagen, die, die spezielle Therapie bekommen haben, haben keinen Tag länger, und das war besonders wichtig im DRG-Zeitalter, keinen Tag waren die länger im Krankenhaus als die Kontrollgruppe. Aber sie haben eine andere Therapie bekommen und sie sind im Outcome besser. Das kann ich jetzt schon sagen. Also wichtig ist auch, dass wir wissen, dass es andere Therapien gibt. Wir wissen das, aber das ist eben auch eine Perspektive, die wir mit im Blick haben müssen, neben den konventionellen Dingen wie medikamentöse Therapien. Also nicht medikamentöse Strategien wirken psychischem Leiden besonders entgegen und verzögern den kognitiven Abbau. Dafür gibt es Daten. Wir müssen weg von einer defizitorientierten Betonung des Trainings hin zu einem ganzheitlichen, kompetenzorientierten Therapie und Pflege. Das muss in die Anwendung gehen. Das muss das Wesen auch der Pflege sein. Vielleicht noch ein wenig zum Thema Rehabilitation. Auch dazu würde ich sehr, sehr gerne mehr sagen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Eine Demenz ist keine einseitig organische Erkrankung. Sie ist ein psychosozialer, funktioneller, interaktiver und prozesshafter Vorgang auf verschiedenen Ebenen. Und das macht die Sache eben auch ganz besonders schwierig, nämlich auf den Ebenen Gehirn, Umwelt und die Persönlichkeit. Ich habe diese Abbildung von Herrn Hirsch übernommen, und wenn wir uns nur einmal anschauen, was hier unten steht, unter Persönlichkeit und unter Umwelt, dann denke ich, sind das noch ungehobene Schätze. Da haben wir noch eine Menge zu tun in Hinsicht auf mögliche Perspektiven. Da lässt sich, solange wir auch noch nur Medikamente haben, die sozusagen die Situation im Verlauf verbessern, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir uns eben auch auf diese Felder konzentrieren und zum Beispiel auch etwas für die Angehörigen anzubieten haben. Denn Sie alle wissen, der Angehörige ist binnen kurzer Zeit der zweite Patient. Die Interventionen beim Demenzkranken sind natürlich abhängig von seinem Stadium der Erkrankung und von der neurodegenerativen Situation. Individuelle Möglichkeiten des Kranken und der Bezugsperson müssen wesentlich mehr berücksichtigt werden. Dann natürlich die regionalen und professionellen und nicht professionellen Versorgungsangebote. Wir haben in Deutschland eine Menge, wir haben eine Vielfalt. Oft wird das aber gar nicht gewusst. Und weil das Thema eben auch zu den Tabuthemen gehört, kommt man sozusagen gar nicht an dieses Wissen ran. Und ich glaube oder ich hoffe sehr, dass hier auf diesem Sektor dann die Pflegestützpunkte eine gute Arbeit leisten werden. Mindestens haben sie die Chance, das zu tun. Und so wie wir unseren Patienten ganzheitlich behandeln, hängt natürlich auch sehr vom Wissensstand der Professionellen statt. Wir haben das Glück gehabt, vom Bundesministerium für Senioren gefördert zu sein für eine Ausbildung von Krankenschwestern. Und wir haben versucht, in dieser dreijährigen Ausbildung die Krankenschwestern auch, wie ich immer sage, zu geriatrisieren. Und ich denke, eines können wir am Ende dieser Ausbildung sagen, dass diese Schulklasse von Krankenschwestern sehr gut über Demenz, über Altersmedizin Bescheid wusste. Und ich denke, das ist ganz wichtig, Nicht, dass wir das nur in Fort- und Weiterbildung machen, sondern bei der Epidemiologie, die wir haben, müssen wir das schon in die Ausbildung hineintragen. Und das ist natürlich nicht nur für die Krankenschwestern wichtig, genauso für die Medizinstudenten. 5 Lehrstühle haben wir für Geriatrie. Geriatrie ist Hauptfach im Studentenunterricht. Ich war in der vergangenen Woche in der Universität Essen, die von mir wissen wollten, wie wir das in Berlin machen. Und als ich gefragt habe, ja, wer macht denn hier bei euch den Unterricht für Geriatrie? Das wissen wir gar nicht. Dann haben die, während ich da war, in der Fakultät angerufen und die Sekretärin sagte, ja, das macht doch unser Allgemeinmediziner mit. Also, ne? Der Wissensstand der Professionellen, um den steht es nicht besonders gut bei uns. Und ich denke, da muss dringlichst etwas getan werden. Dann möchte ich noch einige Dinge sagen zum Thema Pflege aus meiner Sicht. Wir wissen erstmal aus den Untersuchungen von Herrn Harlauer, dass das Risiko, in ein Pflegeheim zu kommen, ist zunächst mal das hohe Alter, über 80, dann, wenn eine Person alleinlebend ist, der Minimäntel, dann auch, wenn die Patienten psychisch auffällig sind. Und ein Großteil unserer Patienten hat natürlich diese Symptome und ist oft schwer führbar. Und natürlich, wenn der pflegende Angehörige über 75 Jahre alt ist. Und wenn Sie sich diese Parameter anschauen, das trifft für die meisten Menschen zu. Das ist auch eine Abbildung aus der gleichen Arbeit. Und ich finde, das ist sehr bemerkenswert. Das sind die einzelnen Pflegeheime hier mit den bunten Farben. Sie sehen einmal nachgeschaut, wie die Verordnungen der Demenzkranken in den Pflegeheimen sind. Hier sehen Sie die Anzahl der Antidementiva. Hier sehen Sie die große Anzahl der Neuroleptika, dann die Tranquilizer, Antidepressiva und andere Medikamente. Ich glaube, diese Abbildung spricht für sich. Wir sehen ganz klar, wie wenig Patienten hier mit Antidementiva behandelt sind und wie viele Neuroleptika bekommen. Und ich denke, auch da sind noch Schätze zu heben. Wir haben relativ viel Erfahrung in den letzten Jahren sammeln können mit moderner Technik. Und auch da ist es so, dass Patienten in früheren Stadien der Demenz, leicht und mittelschwer, durchaus sehr gut umgehen können mit moderner Technik. Wir arbeiten mit Bildschirm, Touchscreen und so weiter. Und wir versorgen in Projekten natürlich derzeit nur Patienten zu Hause mit einem großen Bildschirm. Er muss groß sein, weil die Schrift natürlich auch groß sein muss, mit einer Webcam obendrauf. Und wir sind als Kompetenzzentrum von morgens um 8 bis abends um 20 Uhr erreichbar. Und ein Angehöriger von einem Patienten hat jeweils die gleiche Ausstattung. Und Sie sehen hier ein Bild, Frau Trilloff, eine unserer Sozialarbeiterinnen, spricht hier mit einem Patienten, der eine leichte Demenz hat und seine Wohnung nicht mehr verlassen kann, aber wir haben so über den Bildschirm mit ihm Kontakt. Sie stehen da schon so warnend, ich bin sofort fertig. Des Weiteren haben wir ein großes telemedizinisches Projekt, wo wir ein Gesundheitsportal haben, was sich an Ältere wendet und was sich an ältere Pflegende wendet. Denn wir machen zwar in unserer Klinik viele Kurse für die einzelnen Betroffenen mit den einzelnen Krankheitsgruppen und so weiter, also nach Krankheitsgruppen unterschieden sogar, aber trotzdem, wenn ich dann zu Hause bin und will nochmal das eine oder andere nachschlagen oder wissen, dann kann ich sehr gut auf dieses Portal gehen und nicht nur, dass Sie das dort alles lesen können, wir haben auch zum Beispiel Filme, die dort ablaufen, wie hier so eine Art Trickfilm, wie eine Angehörige ihren Angehörigen zum Beispiel, ohne dass sie sich den Rücken da sehr schadet, aus dem Rollstuhl holt und so weiter und so fort. Es ist eine Menge von anderen Informationen, die man sich hier abholen kann. Und ich denke, das ist auch ein sehr guter Weg, wie wir zum Beispiel auch Angehörige und auch Patienten erreichen können, die zum Beispiel nicht in einer Großstadt wie Berlin wohnen, sondern die auf dem flachen Lande wohnen. Und ich kann Ihnen sagen, allen Vorteilen zum Trotz, sowohl die älteren Betroffenen als auch ihre Angehörigen gehen sehr, sehr gerne und gut mit dieser modernen Technik um. Unsere Ethikkommission hat mich im ersten Antrag weggeschickt und hat gesagt, Jetzt sind sie wohl völlig verrückt. Jetzt wollen sie den Alten auch noch einen Fernseher vor die Nase setzen. Und die haben doch sowieso keine Kontakte. Und wir mussten 3 Monate lang von den ersten 20 Patienten alle sozialen Kontakte beobachten. Und dann konnten wir erst starten. So eine Auflage haben die uns gemacht. Und ich sage Ihnen, die Alten machen das super mit der modernen Technik. Echt prima. Gut, das vielleicht einige Perspektiven. Ich möchte dann schließen mit dem, was bei Erich Kästner, als ich ein kleiner Junge war, was in Dresden spielt, ich gefunden habe. Die Monate haben es eilig, die Jahre haben es noch eiliger und die Jahrzehnte haben es am eiligsten. Nur die Erinnerungen haben Geduld mit uns, besonders dann, wenn wir mit ihnen Geduld haben. Vielen Dank fürs Zuhören.